Seit fast 9 Jahren klingeln wir einmal im Monat bei unserem Technikfreund Jens Lötzer vom Tourmagazin an und dabei sind mindestens 2 Dinge verblüffend. Erstens geht er wirklich immer ran oder kommt sogar im Studio vorbei und zweitens gibt es einen unaufhörlichen Strom an Technikthemen, die wir hier im Antritt aufgreifen und mit Jens besprechen können. Die Welt der Fahrradtechnik, unendliche Weiten.
Und was uns bei der Besprechung aktueller Themen wie brechenden Kurbeln, richtig ausgerichteten Scheinwerfern und Fahrradmessen aller Art in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist die systematische Betrachtung von technischen Zusammenhängen, die sich eben vielleicht nicht in einem Gespräch erklären lassen oder erschöpfen. Schließlich ist das Fahrrad, und das ja, denken wir und wir wissen auch viele von euch da draußen, eine der faszinierendsten Maschinen überhaupt, die sich Menschen ausgedacht haben, und die Welt der Fahrradtechnik und vielleicht auch die Welt der Fahrradphysik ist großartig und vielfältig.
Krafti, ein Kraftpaket geht auf Reisen.
Darum startet mit dieser Ausgabe von Klingeln bei Klötzer unsere kleine Serie Krafti, ein Kraftpaket geht auf Reisen, in der wir einen neuen Freund gewinnen und mit ihm auf große Fahrt gehen wollen. Wir reisen mit dem Kraftpaket Krafti einmal komplett durch den Antrieb eines Fahrrades. Krafti wird in loser Folge im Rahmen von Klingeln bei Klötzer auftreten und sich mit dem gewohnten Themenspektrum abwechseln. Wir freuen uns sehr auf diese Reise und begrüßen erstmal unseren Reiseleiter Jens Klötzer vom Tourmagazin im Studio. Hallo Jens.
Auf ein neues. Hallo zusammen.
Stichwort Reiseleiter. Sitzt der vorne im Bus eigentlich?
Ja, natürlich. Ja.
Vorne rechts.
Vorne rechts mit dem Mikro.
Genau.
Ja, super.
Achso, er ist nicht der am Steuer.
Nein, nee, der Reiseleiter muss ja.
Wer fährt den Bus, Christian?
Ich fahre den Bus.
Okay. Ja. Siehst du? Gut, dass wir alle aufgepasst haben.
Jens, du sitzt bestimmt in der letzten Reihe.
Ja, ja. Ich werfe Dinge nach vorne.
Und brülle irgendwas nach vorne. Ja.
Ja, wie sich das gehört. Mhm. Jens, ich habe im Herbst von Kraftis Reise erfahren und dir dann vorgeschlagen, dass wir diese hier begleiten im Antritt. Warum hast du zugesagt?
Weil ich das Bild sehr schön finde, muss ich sagen. Ja.
Das Bild? Krafti ist echt?
Man kann sich was vorstellen, zumindest. Ja. Oder man, ja.
Und ein bisschen leichtsinnig war es vielleicht auch zuzusagen, oder?
Ist es immer bei Gerolf anfragt.
Der Jens ist ja ein risikofreudiger und abenteuerlicher Typ. Wenn du das witzig fandest, wer ist Krafti?
Wer oder was ist Krafti? Krafti ist ein Paket. Ein Paket von Kraftformen, das sich ständig wieder verwandelt und auf die quasi vom Körper, vom Pedal aus bis zu den Reifen auf die Straße sich fortführt, fortpflanzt sozusagen. Genau. Und Krafti kann ganz viele verschiedene Formen annehmen oder Werte, je nachdem, wo es sich im Fahrrad aufhält oder wo wir es versuchen auszugraben, über verschiedene Hebel. Und mit dem gehen wir jetzt auf Reisen und überlegen mal, was damit so passiert.
Das Kraftpaket ist also so eine Art Formwandler oder Formwandlerin auch. Also Superheld, Superheldin.
Superheld, Superheldin, so könnte man sagen, weil es Superkräfte hat, Superkräfte annehmen kann, super hohe Werte annehmen kann und man sich vielleicht nicht so wirklich dinglich was drunter vorstellen kann, sondern weil man es immer ein bisschen Fantasie braucht.
Ja, und das versuchen wir hier. Wo fängt es denn an? Also Stichwort Superkräfte. Kann man Krafti dem Kraftpaket irgendwie schon eine Startpower zuordnen?
Ja, wir müssen überlegen, wo fängt es an? Und wenn wir beim Fahrrad anfangen, dann die Schnittstelle, wo wir mit dem Fuß ins Pedal treten. Dann reden wir von einer Kraft von ungefähr 200 Newton. Kraft misst man in Newton. Und um sich besser vorzustellen, könnte man das in eine Gewichtskraft übersetzen, was ungefähr so 20 Kilo entspricht.
Das ist also so, wenn ich so durch die Stadt fahre?
Ja, sportlich angestrengt. Also wenn jemand auf dem Hollandrad sitzt, der tritt vielleicht nur 10 Kilo.
Also ich eher so 20.
Du eher so 20, Gerolf schon 30. Und wenn wir kräftig ins Pedal treten und irgendwie bergauf fahren und bis in die Pumpe geht, dann können es auch schon mal 50 Kilo werden.
Okay, um das nochmal festzuhalten, handelt es sich also um ein Kraftpaket, das die Größe hat, jeder kann das zu Hause nachbauen, ja, also quasi einen kleinen Zwilling von Krafti oder so, ein Geschwister, Kind von Krafti, sich erzeugen, indem man 20 Kilogramm auf ein Pedal wirken lässt.
Genau, dranhängen oder drauflegen oder eben mit dem Muskel runterdrücken.
20 Milchpackungen. Oder so. So, jetzt wollte ich dich fragen.
Wie viel Tafel Schokolade sind das?
Oh, oh Gott.
Muss man umrechnen.
Da ist er wieder. Das war mein Kollege Christian Molle. Du hast schon gesagt, Krafti kann sich umformen. Müssen wir noch andere Dinge zu seinem Charakter wissen?
Ja, muss man wissen. Dass unser Kraftpaket geht immer den Weg des geringsten Widerstands und folgt Hebelgesetzen und physikalischen Gesetzen und der Erdanziehungskraft.
Der sich niemand widersetzen kann.
Richtig.
Jedenfalls nicht mit dem uns zur Verfügung stehenden technischen Aufwand.
Das also für alle Hörerinnen und Hörer, die uns im Erdumfeld hören. Alle anderen müssen dann natürlich also irgendwie ein bisschen umrechnen oder abstrahieren. Genau.
Ja. Lasst uns mal loslegen mit Krafties Reise. Wir stehen also ganz am Anfang. Krafti kommt ja, das müssen wir noch dazu sagen, gebürtig aus dem Muskel. Beziehungsweise, das wäre noch zu einfach, Krafti kommt aus einer ganzen Gruppe davon. Diese Herkunftsgeschichte, die ist aber so kompliziert, dass wir sie hier nicht abbilden können. Ja, Krafti kommt aus dem Körper und wir kümmern uns darum um Kraftis Reise durch den Fahrradantrieb und die beginnt mit dem Schuh. Und darum an dich, Jens, die Frage, was erlebt Krafti im Fahrradschuh? Wie kommt es eigentlich rein?
Na, schon durch die erste Umwandlung in Druck. Ja, Druck ist Kraft pro Fläche, weil sich unser Kraftpaket auf die Fläche der Schuhsohle, grob gesagt, verteilt.
Also diese 20 Milchpackungen?
Die drücken jetzt im Idealfall mit dem ganzen Fuß in den Schuh hinein und der Schuh will nach unten. Das passiert jetzt erstmal mit unserem Kraftpaket. Und ja, je nachdem, wie der Schuh beschaffen ist, entweder geht es über die ganze Fläche oder wenn ich einen relativ weichen Schuh habe und sich die Sohle durchbiegt, dann kommt nur ein Teil der Fläche. Dann ist der Druck größer bei der gleichen Kraft. Ja, und vom Schuh über irgendeine Art von Verbindung geht es dann ins Pedal. Die Verbindung kann fest oder lose sein. Entweder ich kann dann eben nur senkrecht drauftreten oder wenn ich es irgendwie fixieren kann, zum Beispiel mit einem Klickpedal an den Sporträdern, dann kann ich auch ziehen oder kann ich rechts oder links abrutschen.
Das heißt, ich könnte diese 20 Milchpackung auch nach oben ziehen zum Beispiel?
Naja, das wird der Muskel nicht schaffen. Ich schätze mal so die Hälfte von dem, was man nach unten treten kann, kann man mit dem anderen Teil nach oben ziehen.
Okay, also Krafti wird zum Druck. Mhm. Du hast vorhin gesagt, Krafti geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Mhm. Lassen sich daraus dann quasi Schlüsse ziehen, warum Schuhsohlen unterschiedlich gestaltet sein können. Hat das was damit zu tun?
Ja, absolut.
Ah,
also es gibt halt sehr steife und sehr weiche Schuhsohlen und alles Mögliche dazwischen. Die Weichen sind super zum Laufen, aber nicht so gut zum Fahrradfahren, weil durch den Weg des geringsten Widerstands verbiege ich einen Teil der Sohle. Dadurch erhöht sich zum einen der Druck auf den Fußballen, also man hat nicht mehr so viel Fläche und zum anderen verbiegt sich der Fuß halt bei hoher Belastung. Und deswegen fahren Rennfahrer, die viel Leistung ins Pedal bringen, sehr, sehr steife Sohlen, damit sich der Fuß und die Knochenstruktur eben nicht verrenken und verbiegen muss und nicht da noch mit Muskeln gegenhalten muss, sondern über die komplette Sohle das Kraftpaket sozusagen weiterreichen kann und abgeben kann.
Das erklärt auch, warum meine Fahrradschuhe, meine Klickpedalschuhe deutlich härter sind als meine Joggingschuhe.
Ja, steifer, um genau zu sein. Man kann sie nicht so leicht verbiegen.
Ja, 0,0.
Und Joggingschuhe ist das ganz andere Extrem. Damit, das kennt jeder, wenn man damit mal Fahrrad fährt, dann fühlt sich der Fuß instabil an und die gehen halt auch wahnsinnig schnell kaputt.
Populärwissenschaftliche Frage, Nachfrage. Heißt das, dass wenn ich mit einem weichen Schuh pedaliere, dann von Krafti schon von den 200 Newton, den 20 Kilo, den Milchhafergetränkpackungen, ja, dass davon dann in die Durchbiegung schon ein gewisser Anteil fließen würde und das dann sozusagen ein Verlust wäre an Kraft.
Ja, 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 also ein Teil ist Umformarbeit, ja, tatsächlich. Das ist wenig. Ich glaube, dass der unangenehmere Part ist der mangelnde Halt und der große Druck auf den vorderen Fußballen.
Jetzt gibt es ja auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten für Krafti, diesen Sprung vom Schuh dann ins Pedal zu meistern. Wie kann man das zusammenfassen oder überblicksmäßig beschreiben?
Du meinst das Pedal an sich?
Na, also wie sozusagen Krafti da jetzt vom Schuh zum Pedal kommt?
Genau, man kann grob unterscheiden zwischen losen Flachpedale und fixen Systemen. Da würde ich jetzt mal den Riemen noch dazu zählen, weil damit kann man auch den Schuh fixieren. Das ist so ein Übergangsding. Und ja, die fest verbundenen, da kann ich eben auch dran ziehen auf der anderen Seite und ich kann nicht abrutschen und das Kraftpaket sozusagen reduziert sich auf eine ganz, ganz kleine Fläche. Also der Druck ist dort relativ groß, viel größer als im Schuh. Und als erstes versucht es jetzt, die Pedalachse zu verbiegen, unser Kraftpaket. Aber weil die relativ steif ist und sehr kurz, schafft er das nicht. Und deswegen ist der nächste Weg des geringsten Widerstands, dass das Kraftpaket versucht, das Fahrrad umzukippen, weil es ja an einer Seite zieht. Und ja, da müssen wir gegenhalten irgendwie. Entweder wir fangen an zu lenken oder wir ziehen am Lenker. Oder wenn wir richtig viel reintreten und gegenhalten müssen, dann stehen wir auf und stellen das Fahrrad sogar schräg.
Ich ahne schon was du vorhin zu seinem Charakter gesagt hast, ja? Dass ja. das halt schon krass ist, ne? Dass es sowas auslösen kann. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist der Weg des geringsten Widerstandes an dieser Stelle wieder Kurbel verbiegen, schaffe ich nicht, Pedalachse verbiegen, schaffe ich nicht, also bleibt mir nur Fahrrad umkippen.
Genau.
So. Und damit das nicht passiert, darum darf sich jetzt Jens Klötzer, der pedaliert, kümmern.
Genau, der kümmert sich darum, das ist ein Automatismus, das ist halt Fahrradfahren. Und der nächste Weg des geringeren Widerstandes ist, dass die Kurbel anfängt sich zu drehen. Und dann geht die Reise weiter ins Fahrrad.
Ja, wir wollen noch nicht zu weit vorgreifen. Ne? Das Thema Kurbel, das werden wir nicht in dieser Ausgabe von Krafti, ein Kraftpaket geht auf Reisen, erschöpfend behandeln. Ich möchte noch mal ein Stück zurück, was du vorhin genannt hast. Es gibt diese verschiedenen Pedalsysteme. Du hast von einer sehr kleinen Fläche gesprochen, auf der sich die Kraft dann konzentriert. Jetzt muss es ja eine Ursache dafür geben, dass es diese verschiedenen Pedalsysteme gibt. Und ich vermute jetzt mal ganz nebulös, dass das eventuell auch etwas mit unserem Kraftpaket zu tun hat. Dass man vielleicht irgendwann gesagt hat, wir brauchen diese Art von System, weil dann geht es besser.
Du meinst, dass sich verschiedene Klicksysteme entwickeln?
Zum Beispiel, wir haben ja die große Unterscheidung zwischen Klicksystemen und von alltäglichen Pedalen, Flat Pedals.
Ja, das sind oft da ergonomische Gesichtspunkte dahinter. Also Rennradpedale haben halt vergleichsweise große Fläche, womit sich mehr Kraft übertragen lässt oder bei geringem Druck mehr Kraft übertragen lässt. Wobei sich das auch mit sehr, sehr steifen Carbonsäulen kompensieren ließe. Also das wäre nicht das Problem. Beim Rennrad hat man das halt auch der Sicherheit wegen gewählt, weil ein starker Sprinter, der jetzt 200 Kilo ins Pedal tritt und auf der anderen Seite noch 50 Kilo hochzieht
am Pedal. Also 10-mal so viel wie Krafti.
Ungefähr, ja. Genau. Und auf der anderen Seite nochmal 50 Kilo nach oben zieht. Der muss halt fest im Sattel sitzen, im Wortsinne. Und also fest im Pedal sitzen und da darf nichts passieren. Und da ist die Bindung relativ stark. Ja, und große Flächen, damit da nichts rausreißt. Das ist bei Mountainbike-Pedalen anders. Die haben eine relativ kleine Fläche, weil die Kräfte einfach nicht so hoch sind und man auch schneller rein und raus möchte.
Die Kräfte am Mountainbike-Pedal sind nicht so hoch?
Also es wird nicht so gesprintet, sag ich mal. Ja, also im Alltagsgebrauch schon.
Auf kurzen Wege sozusagen.
Der Spezialdisziplin-Sprint oder Bahnsprint beim Rennrad, das erfordert besonders feste Bindungen.
Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass Krafti immer, wie hast du es genannt, den Weg des geringsten Widerstandes wählt. Aber wir wollen ja eigentlich, dass Krafti mit dem Pedal irgendwas macht und dass sich da irgendwas bewegt. Also wie muss denn so ein Pedal dann beschaffen sein, damit Krafti nicht zur Seite geht, sondern nach vorn?
Also es muss sich um eine eigene Achse drehen können und eben nur um die eine. Ansonsten ist es fixiert im Kurbelarm und fixiert am Schuh. Und mit diesem einen Freiheitsgrad überträgt dann das Pedal die Kraft in Form eines Momentes, das ist dann die nächste Umwandlung, abhängig von der Hebellänge weiter zum Antrieb.
Moment, was ist ein Moment? Moment,
ein Drehmoment, ja. Ein Moment ist eine Kraft mit einem Hebelarm, die irgendwas zieht und um eine Achse dreht. Und je länger dieser Arm ist, desto weniger Kraft brauche ich, um jetzt einen bestimmten Widerstand zu überwinden zum Beispiel.
Ist das und dieses Hebelgesetz?
Das ist dieses berühmte Hebelgesetz, ja, Grundkursphysik.
Jetzt hast du gesagt, das Pedal muss nur in eine Richtung beweglich sein, darf sozusagen nicht. Das heißt auch, andersrum, wenn es auch in andere Richtungen beweglich wäre, könnte es schon passieren, dass es dann nach rechts oder links wegbricht.
Natürlich, könnte abrutschen, ja.
Also da würde sich Krafti schon den Weg des geringsten Widerstandes suchen und dann sagen, bam, hier, tschüss.
Ja. Nee, klar, die Widerstände, wo es nicht hin soll, ist unser Kraftpaket, die müssen natürlich groß genug sein, um Unfälle zu vermeiden.
Vielleicht kennt von euch jemand das Video mit, ich glaube, Robert Förstemann ist es, der mit der Kraft seiner Waden einen Toaster betreibt.
Ja.
Und du hast es eben auch schon genannt, ne? Dass halt ein Sprinter eben nicht diese 20 Kilo, 200 Newton, sondern 200 Kilo, 2000 Newton Kraft ausüben kann. Ich hoffe, ich habe das richtig formuliert.
Ja.
So, jetzt habe ich dieses Moment dort noch anliegen. Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich so ein Pedal drehen muss um diese Achse. Ich stelle mir jetzt vor, dass da schon sehr große Kräfte drin auftreten und ich frage mich, wie das technisch gelöst wird, dass so ein Pedal hunderttausende Umdrehungen aushält und immer diese Kraft zuverlässig übertragen kann. Ich vermute, das ist dann, da wird Kraft die sehr groß da drin.
Ja, na klar. Also die Flächen werden halt sehr viel kleiner. Zunächst mal schon am also am Einklick oder an der Aufstandsfläche selber. Da haben wir, weiß ich nicht, noch 10-5% von der ursprünglichen Sohlenfläche übrig, wo das dann übertragen wird. Und dann geht es halt in die Achse rein und noch auf die Lager und dann werden das wirklich nur noch ganz, ganz kleine Flächen.
Und das heißt, und auf ganz kleiner Fläche ist trotzdem genauso viel Kraft, oder?
Ja klar, die Kraft bleibt ja die gleiche. Und das heißt, so wie die Fläche kleiner wird, erhöht sich der Druck.
10% Fläche heißt verzehnfachter Druck.
Ja, und im Pedal an den Lagerkugeln haben wir vielleicht noch 1% oder 0,5, ich weiß es nicht, ausgerechnet nicht.
Welche Kugeln denn eigentlich? Hier?
Wie halten die das denn aus überhaupt?
Sie sind halt besonders hart, ja. So ein Fußsohle oder so eine Einlegesohle ist ja noch relativ weich. Soll sich auch ein bisschen verformen, um zu polstern. Und die Oberflächen von solchen Lagerkugeln sind halt Metall und gehärtet und mit Schmiermitteln versehen und so. Da muss man einigen Aufwand betreiben, damit so kleine Lager diesen Druck standhalten. Ja.
Okay, also wir haben es offensichtlich mit Lagern zu tun, also mit Kugellagern?
Mhm, oder Nadellagern und beides, ja.
Gleitlager gibt es, glaube ich, auch?
Gibt es auch bei ganz billigen, günstigen Modellen, ja. Die teureren sind dann Nadellager oder einstellbare Kugellager.
Ja. Genau. Wie viele Kugeln sind in so einem Pedalkugellager drin?
Also schätzungsweise 9-11 und wir haben meistens mindestens drei Lagerstellen.
Ja, und sind diese, wenn Krafti dort wirkt oder wie manche auch sagen, draufhämmert, sind alle 9 Kugeln, wenn wir jetzt mal von 9 ausgehen, sind alle 9 Kugeln gleichermaßen mit Kraft beaufschlagt, sagt man, glaube ich, oder ändert sich das immer?
Immer die oben liegen, ja. Da drücken dann die Lagerringe aufeinander und die Kugeln werden zusammengedrückt und die unten.
Das heißt, 200 Kilo, der Sprinter, der vorhin genannt wurde, verteilen sich jeweils auf nur 4 kleine Kugeln.
Ja.
Mit einem Durchmesser von ungefähr?
Quadratmikrometer.
Wenige Quadratmeter. Ja, also wir sprechen von Millimetern Durchmesser,
genau,
richtig?
Genau. Lagerkugeln von wenigen Millimetern oder Walzen von wenigen Millimetern. Ja. Und das wird ja dann so eine Punkt- oder Strichbelastung.
Das heißt ja aber auch hier im Alltag, ne? Nehmen wir mal unser Stadtrad, sportlich gefahren mit den 20 Milchpaketen. Die drücken jetzt wirklich quasi wie auf so eine Spitze, auf so ein ganz, ganz kleines Ding. Und genau. Das geht nicht kaputt.
Kurzzeitig, ja. Wenn ich reintrete. Ne? Das ist, also über die Dauer ist es dann, muss man es ein bisschen nivellieren, weil es gibt Todpunkte, wo nichts passiert und Rollphasen, wo nichts passiert, aber in den Zeiten, wo das Pedal quasi oder die Kurbel auf 90 Grad Stellung ist, im Zeitpunkt der größten Last, dann jedes Mal für den Bruchteil einer Sekunde.
Das ist schon krass, weil wenn ich mir vorstelle, 20 Milchpakete fallen auf eine Orange, dann ist die Orange futsch.
Ja, aber dein Pedal ist ja nicht beschaffen wie eine Orange zum Glück.
Naja, aber ich meine mal.
Wer von
euch, selbst wenn es ein Apfel wäre.
Ja, wer von euch hat in den letzten 5 Jahren irgendwann mal seine Pedale geserviced, geöffnet, Lager nachgeschmiert?
Ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich habe Speedplay abgewählt.
Okay, aber also
aus diesem Grund.
Wie lange hat man gebraucht, um Pedale herstellen zu können, die das wirklich als Dauerlast quasi, also ein Fahrradleben lang aushalten?
Ja, natürlich Jahrzehnte. Ja, früher musste man das immer machen, diese Lagerkronen öffnen und dann war das auch eingefressen und Kugeln austauschen, neu fetten jedes Jahr.
Weil da noch Apfelsinen drin waren.
Genau, aber das kann man sich inzwischen sparen. Also ein gutes Pedal hält ein Fahrradleben lang, ohne dass man was machen muss.
Ist schon krass. Mhm.
Ja. Finde ich nämlich auch krass angesichts dieser Belastung. Jetzt sind wir schon mit Krafti eine ganze Weile im Pedal, werden bald rausgehen. Pedalachse hast du schon erwähnt. Was ich noch gern wissen würde ist, hat Krafti relevante Verluste erlitten?
In Größenordnungen relevant eigentlich nicht. Ja, ein paar Verluste klar durch die Ausgleichsbewegungen, also diesen Kräfteausgleich.
Welchen? Sag's bitte.
Dass ich nicht in der Mitte über dem Schwerpunkt vom Fahrrad die Kraft einleiten kann, sondern immer sie links und rechts daneben irgendwo einleite. Ja? Je größer der Hebel, desto mehr ist das Fahrrad bestrebt, an dieser Stelle umzukippen. Deswegen gibt es die Theorie, möglichst kurze Pedalachsen zu fahren auch, damit das nicht so hin und her kippelt. aber das hat dann natürlich dann wieder ergonomische Grenzen und so weiter. Ja. Genau, diese Ausgleichsbewegungen kosten mich jetzt im Körper ein bisschen Kraft, was man schlecht ausrechnen kann. Es kostet ein bisschen Rollwiderstand, weil ich da so ein bisschen Ausgleichslenkbewegungen mache, wo ein bisschen Reibungsverluste entstehen und ansonsten ein bisschen Lagerreibung, aber die ist verschwindend gering.
Und die Ausgleichsbewegung, die Kraft, die ich dafür brauche, das ist ja eigentlich auch eine andere als Krafti, ne? Das ist ja ein anderes.
Also sie gehört mit dazu, ja, es ist ein Gegenlager. Ich brauche ja dieses Kräftegleichgewicht. Ja. Und wenn ich ordentlich am Lenker ziehe, kann ich auch wieder mehr gegendrücken ins Pedal hinein. Also insofern ist es schon ein bisschen abhängig. Aber es ist, ja, es wird dann
an der Stelle
aus dem Körper ausgeleitet.
Ja. Und es ist nicht so, dass ich von den 20 Milchpaketen eins verliere, weil ich durch den Schuh ins Pedal wollte. Oder 10.
Naja, oder ein Schnapsglas. Ich weiß es nicht.
Also aber nicht wahnsinnig aber viel.
Verschwindend gering.
Maximal ein Cappuccino.
Bevor wir hier diesen ersten Teil der Reise, diese erste Etappe abschließen, möchte ich dich gern fragen, weil das möchte ich gern in jeder Folge dieser kleinen Reise machen. Was ist das Nadelöhr für Krafti? Also ich habe jetzt diesen minimalen Anteil dieser Kugeloberflächen von vielleicht 4, 5 Kugeln vor Augen. Frage mich, ob es eine andere Stelle gibt, wo dann ein größerer Druck herrscht oder ist es dieser Punkt oder kann man es nicht genau benennen?
Man kann es nicht benennen, weil du, die Bauteile sind ja alle dafür ausgelegt, um genau diesen Job zu erfüllen und sind alle entsprechend dimensioniert und insofern bei einer guten und stimmigen Konstruktion gibt es kein Nadelöhr. Also alle Bauteile sind richtig ausgelegt.
Oder das Bauteil ist...
Das würde bedeuten, dass zuerst irgendwas kaputt geht, weil die Last zu groß wird. Also es werden halt unvorstellbar große Zahlen. Wenn man sich jetzt Druck in, weiß ich nicht, Kilogramm pro Quadratmeter vorstellt, dann sind die Zahlen so groß, dass man sie nicht mehr begreifen kann, weil es um Flächen von Mikrometern geht.
Und das ist die Stelle, an der ich zum ersten Mal sage, Krafti, alle Achtung, was aus dir wird... was du so machst in unserem Antrieb. Und ich bin dann auch gleich ziemlich gespannt auf die nächste Etappe von Kraftis Reise durch den Fahrradantrieb. Und diese Etappe geht vom Kurbelarm, und zwar dort, wo die Pedalachse in den Kurbelarm geschraubt ist, bis zum Kettenblatt. Vielleicht geht es unseren Hörerinnen und Hörern ähnlich wie uns. Also ich bin gespannt. Ich glaube, ihr beiden seid auch gespannt, oder?
Tierisch.
Ja? Wenn ihr da draußen Fragen habt zu bestimmten Aspekten auf dieser Etappe, Kurbelarm und Kettenblatt, dann lasst uns das doch wissen. Schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm. Krafti wird demnächst hier wieder seinen Auftritt haben. Wie am Anfang schon gesagt, wird es nicht so sein, dass wir in jeder Ausgabe von Klingel bei Klötzer über Krafti sprechen, weil ab und zu passieren ja noch andere Sachen in dieser Fahrradwelt. Die werden wir natürlich weiter wie gewohnt aufgreifen. Aber wenn ihr Fragen habt, teilt sie uns gern mit. Und bisher kann ich sagen, also auch wenn ich ganz hinten in der letzten Reihe sitze und ab und zu meine Apfelsine nach vorne schmeiße. Jens, ich bedanke mich für deine Reiseleitertätigkeit auf dieser ersten Etappe. Es macht mir großen Spaß.
Hat mich auch gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Gute Reise, Krafti.